Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Viele von uns sind in den vergangenen 3 Monaten zu treuen Hörern von Virologen-Podcasts geworden. Ich bezeichne mich manchmal selbstironisch als Kekulist. Aber dass der Mensch nicht allein vom Brot und vom Virus lebt, dürften wohl auch die meisten Virologen unterschreiben. Aber es führt in die Irre, Körper und Seele auseinanderdividieren zu wollen, den Kampf gegen Viren zu trennen von der, sagen wir mal, Sorge ums seelische Heil. So lässt sich wohl eine der Thesen der Philosophin Olivia Mitscherlich zusammenfassen. Ein Gespräch mit ihr in unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Dazu herzlich willkommen. In den Religionsgemeinschaften rumort es. Die einen finden, ihre Bischöfe, Rabbiner oder Imame hätten in der Corona-Krise zu wenig auf die Relevanz von Kirchen, Synagoge und Moscheen gepocht. Die anderen finden, Christen, Juden und Muslime sollten mal schön die Füße stillhalten. Es sind ja de facto gerade Gottesdienste bestimmter Prägung gewesen, die zu Hotspots der Pandemie wurden und werden. Da ist ein Konflikt, der aber wenig besprochen wird. Denn es gibt wechselseitige Verdächtigungen. Wer etwa als Christ die Kirchenleitungen in Deutschland kritisiert, gilt schnell als Fundamentalist oder wird in einen Topf geworfen mit Verschwörungsmythikern. Und umgekehrt, wer darauf verweist, dass nun mal gerade die Stunde von Naturwissenschaftlern und Virologen schlägt und Glaube sich nicht nur in Kirchenräumen abspielen muss, muss sich anhören lassen, die Religionsfreiheit nicht verteidigen zu wollen. Olivia Mitscherlich hat von beiden Positionen die Nase voll. Sie sagt, so werde die Corona-Krise nicht ernst genommen, sie sei auch eine spirituelle Krise. Olivia Mitscherlich ist Jahrgang 1973 und habilitiert. Sie ist im Übrigen Enkelin des berühmten Arztes und Psychoanalytikers. Sie lehrt an der Hochschule für Philosophie in München. Das ist eine kirchliche Hochschule und zwar eine der Jesuiten, eine renommierte Hochschule. Sie lehrt philosophische Anthropologie und auf der Internetseite der Hochschule macht sie klar, dass sie den Schwerpunkt ihrer aktuellen Forschung zurzeit auf die Auseinandersetzung mit der Corona-Krise legt. Darum soll es hier und jetzt gehen, in diesem Gespräch, das wir mit gebotenem Abstand gemeinsam in unserem Berliner Funkhaus aufzeichnen. Danke, Olivia Mitscherlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo.
Hallo. Ja, ich freue mich.
Frau Mitscherlich, bevor wir uns das angesprochene Rumoren in den Kirchen genauer anschauen, sollten wir mal zurückblicken. Sie haben mir im Vorfeld erzählt, dass Sie mehrere Phasen ausmachen, wie die Kirchen auf die Corona-Krise reagiert haben. Was kennzeichnet aus Ihrer Sicht die Phase 1?
Ja, ich glaube, dass man eigentlich 3 Phasen inzwischen unterscheiden kann. Ich denke, in der ersten Phase fand ich sehr auffallend, dass wir gar nichts gehört haben. Also es war eine auffallende Stille. Ich erinnere mich noch dran, dass dann die Bundeskanzlerin gesagt hat, dass dieses Jahr Ostern, das traditionell ein Fest der Familie sei, Corona-bedingt ausfallen müsste. Auch darauf wurde nichts gesagt. Die Kirchen haben auch nicht, also ich habe auch von keine Stellungnahme von kirchlicher Seite gehört, ob denn Ostern wirklich ein Familienfest sei. Auch kein Rumoren, kein Widerspruch. Es gab ja auch eine größere Diskussion um diese höchst problematische Herausforderung der Triage. Auch da habe ich von kirchlicher Seite nichts dazu gehört. Also so würde ich die erste Phase beschreiben, eine Phase eigentlich der völligen Abwesenheit von kirchlichen Stimmen. Das hat sich meines Erachtens geändert, als von muslimischer Seite aus im Vorfeld des Ramadans das Bundesverfassungsgericht angerufen wurde und Einspruch dagegen erhoben wurde, dass Gottesdienste feiern zu können. Also, und das Bundesverfassungsgericht hat dann erstaunlicherweise diesen Vertretern der Muslime Recht gegeben, hat gesagt, ja, ein flächendeckendes, prinzipielles Verbot der Gottesdienste ist nicht mehr haltbar unter Auflagen und bei Prüfung des Einzelfalls müssen Gottesdienste gefeiert werden. Und ich glaube, da hat dann was Neues stattgefunden.
Also das war die Phase 1, das laute Schweigen. Das hat am Montag auch der jüdische Historiker Michael Wolfson hier in dieser Sendung diagnostiziert. Und vor allem hat er kritisiert, die Pandemie sei nicht ernsthaft als theologische Herausforderung angenommen worden. Ja. Haben Sie eine Erklärung für diese anfängliche Reaktion, dieses laute Schweigen, das Sie auch beobachten?
Ja, also ich habe es mir so zurechtgelegt, dass es eigentlich, ich habe es zunächst mal als einen Ausdruck der Hilflosigkeit gesehen. Und zwar einer Hilflosigkeit, die viel damit zu tun hat, dass eigentlich ein tradiertes Bild, mit dem man Pandemien theologisch interpretieren kann, irgendwie nicht mehr funktioniert, nämlich das Bild der Strafe Gottes. Also ich denke, dass in der breiten Öffentlichkeit niemand mehr davon überzeugt ist, so eine Pandemie zu erklären. Und ich denke auch, dass die Vertreter der Kirche davon nicht mehr überzeugt sind. Auch konservative Kreise haben meines Erachtens dazu Distanz. Und dann war offensichtlich, also so habe ich es mir erklärt, hat diese Pandemie, ist sie über uns eingebrochen. Es gibt diese Großerzählung der Strafe Gottes nicht mehr und dann wurde geschwiegen.
Aber ich meine, die Hilflosigkeit ist ja auch verständlich. Wir waren ja alle hilflos.
Ja, das glaube ich auch. Ich würde auch, wenn ich etwas kritisiere, kritisiere ich nicht die Hilflosigkeit. Ich denke im Gegenteil, die Hilflosigkeit ist zu verstehen. Wir sind einer mit der Pandemie Prozessen ausgesetzt, die wir nicht kontrollieren können, die wir nicht steuern können, die wir nicht überblicken. Wir verstehen sie ja nicht mal richtig und für die zugleich unser Wohlergehen nicht zählt. Also wir machen die Erfahrung, dass unser individuelles Wohl, ob wir überleben oder nicht, wie es uns, ob vielleicht unsere berufliche Existenz zusammenbricht oder nicht, einfach nichts zählt. Und diese Hilflosigkeit verstehe ich. Problematisch finde ich die Haltung, die zu der Hilflosigkeit eingenommen wurde. Also die Haltung auf Seiten der Kirchen. Und zwar von beiden Seiten, sowohl von liberalen Seiten als auch von konservativen Seiten. Ich glaube, das kann man sehr schön dann in der zweiten Phase der Pandemie sehen.
Die wodurch gekennzeichnet war?
Ich denke, dass als es dann die Aufhebung gab des flächendeckenden Verbots von Gottesdiensten, haben sich eigentlich die beiden Strömungen der Kirche zu Wort gemerkt. Einerseits eine liberale Haltung, die immer noch die Analyse der Krise und auch den Umgang mit der Krise, also die Maßstabe, wie man darauf reagiert, den Naturwissenschaften, der Medizin und der Technik überlassen hat und gesagt hat, unter diesen Bedingungen wollen wir jetzt versuchen, nach diesen Maßstäben Gottesdienste zu feiern. Also wir müssen jetzt Gottesdienste so organisieren, mit gehörigem Abstand, mit Begrenzung der Teilnehmer und so weiter, dass das möglich ist und dass wir den Geboten genügen, die von Seiten der Naturwissenschaften und der Medizin.
Aber das ist nun mal auch gerade die Währung, die zählt.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das würde ich auch sehen. Ich würde auch sagen, diese Seite, die liberal-pragmatische Seite, hat viel Berechtigung auf ihrer Seite. Also zunächst mal natürlich einfach die Berechtigung, dass so überhaupt wieder Gottesdienste gefeiert werden können, ohne Menschen in Gefahr zu bringen, ohne sich in Gottesdiensten zu Hotspots von Corona zu steigern. Was diese liberale Seite auch auf ihrer Seite hat, ist, dass sie sich kümmern, um einzelne Menschen, dass sie sich kümmern um die Menschen in Not, dass es unglaubliche karitatives Engagement gibt. Und das ist eindrucksvoll, was hier passiert ist. Und da ist viel passiert. Und das würde ich erstmal zu dieser Seite zugutrechnen.
Und jetzt kommt das Aber?
Das Aber besteht meines Erachtens darin, also dass die Hilflosigkeit keine werktätige Hilflosigkeit ist, keine karitative Hilflosigkeit, sondern eine spirituelle Hilflosigkeit. Dass indem wir uns dieser wissenschaftlich-technischen Krisenbewältigung überlassen, wir abblenden, dass es Spannungen gibt einer technisch-wissenschaftlichen Krisenbewältigung mit so etwas wie Glauben und Gottvertrauen. Das wird einfach unter den Tisch gekehrt. Und hier wird gar nicht der Versuch unternommen, einer christlichen Deutung, einer spirituellen Deutung der Krise. Also diese Fragen werden nicht gestellt und sie werden abgeblendet. Und das halte ich für sehr problematisch. Also dass man im gewissen Sinne sagen kann, wir hatten hier die tradierte Großerzählung, Strafe Gottes, daran glauben wir nicht mehr.
Was wir jetzt, Sie auch was, nicht.
Ich auch nicht. Was dann jetzt von liberaler Seite aus passiert, ist eigentlich immer noch eine Suche nach einer Großerzählung. Das ist jetzt aber nicht mehr die Großerzählung Strafe Gottes, sondern das ist jetzt die Großerzählung wissenschaftlich-technischer Erfolg. Ja, wissenschaftlich-technisch kriegen wir das hin. Wir können es bewältigen, wir können es kontrollieren. Wir haben künstliche Intelligenz, die kann uns genau sagen, wie sich die Pandemie entwickeln wird und so weiter.
Schlagen Sie sich somit auf die Seite jener meist älteren Männer, die im Vatikan Kardinalshüte trägen? Also es gab da halt Kardinal Müller, Kardinal, Sie kennen sie alle, die letzten Endes sich zwar nicht so verschwörungsmythisch geäußert haben, dass sie antiamerikanisch, antisemitisch oder antikapitalistisch daherkamen, aber es war schon eine Weltverschwörungstheorie dahinter. Haben Sie dafür Sympathien?
Also die zweite Fraktion in dieser zweiten Phase, das würde ich sagen, sind die Konservativen. Interessant an den Konservativen ist, dass sie auch sie nicht mehr die Erzählung Strafe Gottes gehen. Aber sie wollen trotzdem irgendwie eine Großerzählung haben und sie nehmen dann nicht Strafe Gottes, sondern sie denken, es ist ja irgendwie aus dem Hut gezaubert. Ja? Sie zaubern dann irgendwie eine Verschwörungstheorie aus dem Hut und sagen, es gibt hier irgendwelche dunklen Mächte des Bösen, die uns in unserem eigenen gefährden. Also es gibt eine Bedrohung von uns und diese Bedrohung geht aus von dunklen Mächten, die Corona-Krise im Zweifelsfall konstruieren, die Pandemie hochstilisieren, um die Menschen verfügbar zu machen. Und das ist natürlich genauso katastrophal. Auch hier wird die eigene Unsicherheit, die Fraglichkeit in der Situation, das Spirituelle, die Entbergung dieser Erfahrung, die wir in dieser Situation machen, auch das wird totgetrampelt. Ja? Wir haben die Verschwörung von dunklen Mächten und die Ungewissheit ist damit genauso verschwunden, wie sie verschwunden ist, wenn wir sagen, wir nehmen ein wissenschaftlich-technisches Weltbild und sagen, so, das wird es regeln.
Und Sie sagen,
von beiden Seiten ist die Unsicherheit verschwunden.
Sie empfehlen also als Philosophin die Unsicherheit, die Entbergung, dieses Stichwort haben Sie eben genannt, wirklich an sich ranzulassen und nicht durch solche Ideologien, Sie würden es wahrscheinlich als Ideologien bezeichnen, zu verdrängen.
Genau. Um ehrlich zu sein, hat mir das immer Eindruck gemacht in der jüdisch-christlichen Tradition, der Unsicherheit, auch den eigenen Fehlern nicht aus dem Weg zu gehen, sondern sie zu reflektieren und sie irgendwie auszuhalten. Also denken Sie an das Alte Testament, es wird die ganze Zeit erzählt, die Juden machen nur Mist. Ja? Sie erzählen sie selbst, es ist großartig. Im Neuen Testament, Jesus umgibt sich nur mit Versagern, mit Verbrechern und so weiter. Es wird immer darauf Wert gelegt, wir sind unsicher, wir wissen auch nicht genau, wie das Ganze gehen soll. Und wir tappen irgendwie drumherum. Und das hat mich angezogen in dieser Tradition. Und es ist so schade, dass das von beiden Seiten, sowohl von der liberalen Haltung in der Kirche als auch von der konservativen Haltung, einfach weggedrückt wird. Dass es anstatt an diese Tradition anzuknüpfen und zu sagen, wir haben eine Tradition, in der wir Unsicherheit reflektieren können und in der wir Unsicherheit auch aushalten können. Da haben wir auch der säkularen Gesellschaft was zu bieten. Wir haben einem zu starken technikoptimistisch, einer Technikoptimismus, einem zu starken Vertrauen auf die naturwissenschaftlichen Deutung. Hier haben wir was zu bieten, hier können wir Fragen stellen und vielleicht auch das eine oder andere Leiden überhaupt erstmal ins Bewusstsein heben, das hervorgebracht wird, wenn man blinde Form der Aufklärung vertritt. Ich glaube, hier fängt eine dritte Phase an. Meines Erachtens passiert im Moment was. Das sind zum Teil krude Formen, wenn sich Menschen auf die Straße setzen, um zu meditieren und da Formen des politischen Meditierens ausbilden. Also ich habe da Distanz dafür, aber irgendwie beobachte ich es auch mit Interesse, weil da was zu passieren scheint. Auch dann eben Überlegungen, ob es vielleicht ein Befreiungsschlag sein kann, dass die Kirchen nicht systemrelevant sind, dass sie nicht Antworten geben müssen, sondern vielleicht dadurch auch den Spielraum gewinnen kann, Fragen zu stellen. Fragen zu stellen und im besten Fall, ich muss an Sokrates denken. Sokrates ist ja eigentlich ein Vorbild von jemandem in Situationen der Unsicherheit, sich zu bewegen. Sokrates, der sagt, er weiß, dass ich nichts weiß. Ja, und der dann unter anderem sich mit zwei Bildern beschreibt, was er tut. Das ist einmal das Bild des Zitterrochens und andererseits das Bild der Hebamme. Und zwar der Zitterrochen, der jemanden, wenn er ihn berührt, für kurze Zeit lähmt und ihm dadurch die Chance gibt, nochmal ein Stück zurückzutreten und zu einfache Antworten zu hinterfragen. Ich denke, das könnte hier in dem konkreten Fall genau bedeuten, Gläubige als Zitterrochen könnten genau das sein. Sie könnten genau fragen, wie ist das eigentlich mit der Krise, mit der Corona-Krise? Können wir diese Krise wirklich nur naturwissenschaftlich erklären? Kommen da nicht noch ganz andere Sachen dazu? Kommen da nicht auch unsere globale Ökonomie dazu? Unsere Form der Tierhaltung dazu? Die Form der neuen Technik dazu, die alle mit dazu beigetragen haben, sozusagen die Krise mit moduliert haben, dass diese Krise sich so hat ausbreiten können, wie sie sich ausgebreitet hat, in Windeseile, nämlich über die ganze Welt. Das wäre vor dieser starken ökonomischen Globalisierung natürlich gar nicht möglich gewesen. Wir hätten auch natürlich ohne die Digitaltechniken die Krise so nicht analysieren können. Das heißt also, Gläubige als Zitterrochen könnten genau da mal nachfragen, wie ist das eigentlich? Analysieren wir die Krise richtig? Oder ist das nur eine Naturkatastrophe? Oder ist das nicht auch anderes? Und wenn es auch anderes ist, wenn es andere Aspekte hat, dann kann die Unsicherheit erstmal noch viel größer werden, weil wir nämlich dann gar nicht mehr wissen. Dann haben wir kein eindeutiges Erklärungssystem mehr, sondern wir bewegen uns in verschiedenen Erklärungssystemen. Und wir könnten mit unserer Fraglichkeit konfrontiert werden. Wer sind wir Menschen? Welcher Wirklichkeit begegnen wir hier gerade?
Aber bevor ich jetzt auf dem Rücken des Coronavirus die Globalisierung bekämpfe, um jetzt mal etwas spitz dagegen zu halten und auch den Advocatus Diaboli zu geben, höre ich mir doch lieber die Podcasts von Alexander Kekulé und Christian Drosten an und bereite mich darauf vor, wie in einer nächsten Phase der Pandemie ich mich nicht infiziere. Also wo ist das ein biologistischer Kurzschluss auf meiner Seite oder ist das nicht womöglich einfach ein rationales Umgehen mit einem Phänomen, gegen das ich mich wehren möchte?
Ja, ich würde, um ehrlich zu sein, beides nicht gegeneinander ausspielen. Ich glaube, wir haben nichts gewonnen, wenn wir anfangen, gegen die Naturwissenschaften zu polemisieren. Wir können den Naturwissenschaften dankbar sein. Ich glaube, das ist wichtig, das auch heute zu betonen. Für das Wissen, das sie uns bereitstellen in Bezug auf Möglichkeiten der Infektion, aber natürlich auch in Bezug auf Möglichkeiten des Sich-Absicherns. Gefährlich wird es meines Erachtens nur, und das ist ein politisches Problem, wenn wir politisch die Naturwissenschaften zu den einzigen Politikberatern erheben. Dann wird es problematisch, weil dann werden andere Aspekte abgeblendet. Und zu Ihrer Frage: Natürlich ist es gut, dass wir Bescheid wissen über Formen der Infektion. Es ist wichtig, dass wir wissen, wie wir uns schützen können vor Infektion. Aber es ist eben auch wichtig, andere Dimensionen mit hineinzunehmen, die ganz leicht außer Acht kommen, wenn wir uns nur am Lebenserhalt orientieren. Fragen des guten Lebens. Und dann wird das Ganze erstmal viel komplexer. Aber wenn wir uns nur am Lebenserhalt orientieren, blenden wir auch die Kosten ab von diesen Maßnahmen. Wir blenden, ganz lange wurde abgeblendet, was das heißt für zum Beispiel alleinerziehende Menschen, die auf einmal in einer Zweizimmerwohnung mit 3 Kindern waren und nicht wussten, wovon sie leben sollen, wie sie sich gut um ihre Kinder kümmern sollen. Wir haben abgeblendet das Leiden, insbesondere der sogenannten vulnerablen Gruppen, die auf einmal isoliert zu Hause gesessen sind, wochenlang niemanden gesehen haben. Meine Mutter hat ihren 80. Geburtstag alleine gefeiert. Ich weiß von einer Bekannten, deren Schwiegermutter alleine verstorben ist. Diese ganzen Leiden, da hat man gar keine Sprache mehr dafür, wenn man sich nur am Lebenserhalt orientiert.
Heime, die jetzt immerhin, aber dann 2 Tage die Woche eine Stunde öffnen dürfen.
Genau.
Und die Heimleiterinnen und Heimleiter umsetzen müssen, was aus den Ministerien kommt, angeblich zum Schutz der Menschen.
Genau. Wahrscheinlich
auch zum Schutz der Menschen.
Genau.
Das sind ja auch alles Konflikte,
die
nicht leicht aufzulösen sind.
Nein, genau. Also ich würde auch nicht, also worum es mir nicht geht, ist, gutes Leben oder das Gute gegen das Überleben auszuspielen. Ich will es aber nur auf der anderen Seite auch nicht machen. Ich will nur auch nicht das Überleben gegen das gute Leben ausspielen. Und dann wird es verdammt schwierig. Es wird schwierig, weil wir haben auf einmal verschiedene Aspekte zu beurteilen. Und da sind wir hilflos.
Aber dieser Hilflosigkeit, glaube ich, können wir nicht dadurch begegnen, dass wir einfach bestimmte Aspekte rauswerfen, uns dagegen blind machen und uns damit zugleich auch gegen das Leiden immunisieren, das wir hervorbringen können. Und damit komme ich zu diesem zweiten Punkt. Ich habe gesagt, Sokrates ist Zitterrochen und Hebamme. Und ich glaube, dieser zweite Aspekt der Hebamme ist auch sehr wichtig, weil wir dann sehen können, wenn Gläubige dazu aufrufen, zu vorschnelle Antworten, zu einfache Antworten zu hinterfragen, eine zu einfache Orientierung nur am Lebenserhalt, können sie im besten sokratischen Sinne als Hebamme tätig sein. Und das für Sokrates hat das bedeutet, urteilsfähig zu werden, nämlich nicht nur engstirnig in eine Richtung zu rennen, sondern einen breiten Blick zu haben und eine Situation klug zu beurteilen, in der ganzen Vielfalt, in den ganzen Facetten. Und vielleicht können wir, wenn wir vorschnelle Antworten etwas zurückstellen, auch spirituelle Erfahrungen machen. Das können Erfahrungen der Leere sein, Erfahrungen der Entbergung sein. Das können aber auch ganz unerwartete Erfahrungen der Sinnfülle sein. Zum vielleicht kleine Erfahrungen, Erfahrungen, dass wir am Morgen auf dem Balkon stehen und auf einmal die singenden Vögel hören, die wir ganz lange nicht mehr gehört haben. Dafür können wir uns wieder sensibel machen, öffnen. Das kann man nicht bewusst machen, das kann aber einem einfach passieren.
Wir neigen ja dazu, eher uns in der Apotheke oder im Online-Shop Vitamine ranzuschaffen, um unser Immunsystem zu stärken, obwohl wir wissen, dass das gar nichts bringt gegen ein derartig aggressives Virus, was ja offenbar der Kenntnisstand zurzeit ist. Was denken Sie denn, was würde denn aus den religiösen Traditionen, was gibt es denn da, was unsere Abwehrkräfte stärken könnte und zur Immunisierung beitragen könnte? Ja. Oder ist da, das ist natürlich auch schon sehr starke Instrumentalisierung.
Ich finde das eine interessante Frage. Gibt es sowas wie einen spirituellen Beitrag zum Immunsystem? Ne? Und also wenn die Krise nicht nur eine biologische Krise ist, sondern eigentlich eine gesamtheitliche Krise, also wenn wir nicht nur körperlich gefordert sind, sondern auch seelisch, auch geistig gefordert sind, dann müssen wir dieser Krise auch auf allen Dimensionen standhalten. Und dann können Meditationspraktiken helfen, uns vielleicht eine gewisse Gelassenheit zu vermitteln, vielleicht gewisse Ängste zu nehmen, eine gewisse, vielleicht immer nur das Dunkle zu sehen, die Angst zu sehen, vielleicht auch auf einmal Neues zu entdecken. Wir können vielleicht die Erfahrungen machen, dass wir gar nicht mehr in dieses alte Leben zurück wollen, das uns auf einmal zerrunnen ist, weil wir auf einmal merken, naja, wir sind irgendwie jahrelang nur gerannt und wir haben uns nur abgerackert in unserem Leben und immer noch mehr gerannt und immer noch mehr. Und wohin eigentlich? Sodass ich denke, dass solche Formen der Achtsamkeit, des Hörens, vielleicht auch des Hörens auf uns, des Hörens auf anderen, da können wir, glaube ich, personale Abwehrkräfte entwickeln, die nicht nur körperlicher Natur sind. Aber ich würde das gar nicht so gegeneinander ausspielen.
Olivia Mitscherlich, Philosophin in Berlin. Sie lehrt an der Hochschule für Philosophie in München, einer Hochschule des Jesuitenordens. Frau Mitscherlich, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diesen Besuch im Studio.
Ja, sehr gern. Hat mir Spaß gemacht.